Wir sind zurück aus einer kleinen Urlaubspause. Herzlich willkommen bei Maidons Meinung und hallo Alfred.
Hallo.
Du hast in deiner freien Zeit jetzt dafür
viel gearbeitet
und einen exklusiven Deal für unsere Zuschauer aus dem Hut gezaubert quasi. Es gibt jetzt dein 3-Monats-Abo günstiger.
Genau, ich habe nochmal nachgerechnet, fast 30% weniger nur für die Zuschauer dieser Sendung, wenn sie sich einen Code merken können.
Maidon-Deal. So heißt der Code, alles in Großbuchstaben. Wir blenden es auch ein. Muss man einfach in dieses Gutscheincode-Feld eingeben. Genau. Und dann wird es automatisch...
Genau, das macht gerade jetzt besonders viel Sinn, weil ich habe nämlich gerade ganz frisch eine neue Spekulation auf den Bitcoin laufen, seit jetzt 2 Tagen. Und die erste Spekulation hat ganz gut funktioniert. Da sind wir jetzt 300% vorn. Und jetzt gibt es eine neue Bitcoin-Spekulation, weil... Kommen wir gleich noch zu, einiges ansteht, was den Bitcoin doch ordentlich bewegen könnte.
Also, Maidon Deal, das ist euer Code, den ihr braucht, wenn ihr das 3-Monats-Abo gerne mal testen
wollt. Braucht man.
Unbedingt. Dann, ja, sonst in dem Moment auf jeden Fall. Es geht noch ein paar Wochen, dieser Deal, aber es lohnt sich eben jetzt, wie du sagst, schon mal in deinen Brief reinzuschauen.
Diese Bilder. Wer sucht die eigentlich aus, diese Bilder?
Die KI bestimmt, keine Ahnung mehr.
Ja, bestimmt.
Genau, das ist nämlich jetzt ganz spannende Phase des Halving. In 10 Tagen, glaube ich, ist es so.
Am 20. April, um mal ein konkretes Sagen. Also, es ist ja nicht genau, aber 20. April ist jetzt relativ sicher. Es geht ja darum, wie schnell gemeint wird. Aber man kann davon ausgehen, 20. April, also Samstag in einer Woche, am Wochenende.
Was könnte denn mit dem Bitcoin, mit dem Kurs noch bis dahin passieren? Er ist ja so ein bisschen, er ist volatil, das kennen wir ja von ihm, aber trotzdem seitwärts eher orientiert.
Ja, aber eigentlich hat sich das relativ beruhigt. Es schwankt jetzt zwar, aber eigentlich auf dem Seitwärtsniveau. Man sieht eigentlich auch, dass... Das sieht schon eher nach oben aus, aber das ist eine andere Geschichte. Ich bin kein Charttechniker. Fakt ist, wir haben jetzt vor 2 Tagen nochmal fast das Allzeithoch getestet. 73.700 irgendwas war das Allzeithoch. Sind wir fast dran, drüber ging es dann nicht. Der Status quo ist im Moment, dass die Nachfrage nach dem Bitcoin-ETF weiterhin hoch bleibt. Wenn es auch hier immer wieder Schwankungen gibt, Grayscale-Verkäufe, gleichen teilweise die Käufe wieder aus. Aber die Grayscale-Verkäufe werden irgendwann auch mal zurückgehen, weil mittlerweile hat sich dieser Bitcoin-Trust, der jetzt auch ein ETF ist, halbiert. Da ist irgendwann auch mal Ende mit den Verkäufen. Während die Nachfrage nach dem Bitcoin-ETF weiter hoch bleibt, viele große Investoren sind immer noch dabei, ihre Allokationen umzustellen und die werden erst in den nächsten Wochen und Monaten als Käufer auftauchen. Also die Nachfrage nach dem Bitcoin bleibt sehr hoch. Dazu kommt, dass viele Investoren auch aus Ländern wie China in den Bitcoin gehen oder Ländern mit unsicheren Währungen oder mit stark einbrechenden Währungen als Gelderhaltungsschutzmaßnahme. Der Bitcoin hat also viele Funktionen. Und jetzt kommt noch dazu, dass durch das Halving, das stattfindet am 20. April, das Angebot an neuen Bitcoin sich halbieren wird von aktuell 900 auf 450 Bitcoin am Tag. Das sind so ungefähr jetzt gute 60 Millionen. Die ETF-Nachfrage ist jeden Tag 200 Millionen. Wenn das Angebot dann nochmal sich halbiert, dann kann man sich ausrechnen, was das wohl für den Preis bedeuten wird.
Okay, können wir uns anschauen, wie es in den vergangenen Zeiten...
Genau, das ist nämlich das Spannende, dass eigentlich der große Anstieg des Bitcoin immer erst nach dem Halving kam. Man sieht es hier beim ersten Halving 2012, ist der Bitcoin, man sieht es eben nicht, weil der Chart ist nicht logarithmisch, aber der ist in den 12 Monaten danach um 8.858% gestiegen. Gut, damals war der Bitcoin bei $12. Das war natürlich noch eine ganz andere Größenordnung, auch von der Market Cap her. Beim zweiten Halving 2016 ist der Bitcoin in 12 Monaten danach um fast 300% gestiegen. Und beim letzten Halving im Mai 2020 ging es danach um 540% nach oben. Also wir werden sicherlich keine 8000% sehen, aber wer weiß, vielleicht irgendwas zwischen diesen beiden Größenordnungen. Und 300% wäre eine Vervierfachung, das wäre, da wären wir dann bei über 200.000. Ist durchaus möglich. Und eines ist aber relativ sicher, also ich will nicht sagen, sicher ist an der Börse nichts und beim Bitcoin schon mal gleich dreimal nicht, aber wenn diese anhaltend hohe Nachfrage auf ein verknapptes Angebot trifft, dann gibt es eigentlich nur eine Lösung. Und es ist, glaube ich, nicht die Frage, ob der Bitcoin steigt, sondern es ist eher die Frage, wie schnell und wie stark.
Und du begleitest das Ganze mit diversen Produkten eben.
Im Januar bin ich eingegangen, eine Bitcoin-Spekulation bei etwas über 40.000. Die hat sich jetzt vervierfacht, 300% plus, immer mit einem Hebel. Das ist natürlich auch ein kleines Risiko. Man kann da auch durchaus mal, wenn es in die andere Richtung geht, Verluste erleiden. Aber dennoch, es hat ganz gut funktioniert. Und jetzt, glaube ich, man sieht es hier, es gab da diesen ordentlichen Schub, jetzt Konsolidierung. Und der nächste Schub könnte schon im Vorfeld dieses Halvings passieren, weil natürlich viele Leute diese Zahlen kennen, die ich gerade vorgestellt habe. Und wahrscheinlich schon vor dem Halving in den Bitcoin gehen. Und dann könnte es vielleicht einen ähnlichen Schub geben in Richtung, wahrscheinlich Richtung 100.000. Und dann wird sich die neue Spekulation im Wert zumindest verdreifachen.
Lange müssen wir ja nicht mehr warten, bis wir wissen, ob es wirklich so kommt.
Genau.
Wie du gesagt hast, am 20. ist es ja soweit. Schon auf die Bitcoin Group, da hast du uns ja erzählt, dass der Börsenwert noch immer ja, unter dem eigentlichen Wert der Krypto, des Kryptobestandes ist, den man besitzt. Ja. Ist stimmt immer noch so?
Ist immer noch so. Der Bitcoin ist ja jetzt ein bisschen gestiegen. Ja, wobei man sieht es im Chart, ähnlicher Verlauf, auch starker Anstieg. Wobei der Anstieg bei der Bitcoin Group nicht so stark war wie beim Bitcoin selbst. Also zeitweise war der Börsenwert deutlich unter dem Krypto-Eigenbestand. Mittlerweile ist es nur noch ein bisschen drunter. Ich glaube, Börsenwert sind jetzt 275 Millionen Euro und der Kryptowert sind 270 Millionen. Also ungefähr gleich. Aber, und das ist das große Aber, das operative Geschäft, was die Bitcoin Group hat, wird entsprechend im Moment mit Null bewertet. Und das ist natürlich nicht ganz richtig, denn man hat eine Kryptobörse, Bitcoin.de, mit 1 Million Kunden. Und die ist, also wenn man es mal konservativ schätzt, 150 Millionen wert. Das wären nochmal so rund 30 Euro pro Aktie, die da eigentlich noch drauf kommen müssten. Insoweit. Und wenn man sich mal MicroStrategy anschaut, das, ich will nicht sagen US-Pendant, aber letztendlich ist es ja auch eine Aktie, die fast nur aus Krypto oder sogar nur aus Bitcoin besteht. Da zahlen die Leute mittlerweile 90% Aufgeld auf den Krypto-Eigenbestand. Und ja, und hier ist immer noch ein kleines Abgeld drauf. Das wird nicht so bleiben.
Gut, dann werden wir auch das weiter verfolgen. Wechseln aber jetzt mal die Thematik. Rheinmetall, unser nächstes Thema. Die HSBC hat heute das Kursziel auf 660 Euro angehoben, nach dem deutlichen Rücksetzer gestern.
Das lag aber auch bei, das alte Kursziel waren, glaube ich, 420.
Ja, da war man deutlich drüber.
Da kann man schlecht kaufen sagen, wenn das Kursziel dann doch 20% unter dem aktuellen Kurs liegt.
Ich glaube, Sie wollten betonen, dass man den Rücksetzer, den gestrigen, den starken Rücksetzer jetzt zum Kauf eben gut nutzen kann.
Ja, das war gestern wirklich ganz erstaunlich. Die Aktie, es gab gute Nachrichten, ist dann positiv in den Handel gestartet. Auf einmal gab es einen massiven Einbruch von über 10% im Tagesverlauf. Ohne dass es wirklich einen Grund dafür gegeben hätte. Aber wenn man sich diesen Chart anschaut, dann kann man schon sich ausmalen, dass natürlich irgendwann mal eine Korrektur kommen muss. Und das ist ganz oft so, wenn Aktien stark steigen, dann gibt es diese scharfen Intraday-Korrekturen. An einem Tag auf einmal geht es runter, aber die werden in der Regel genauso schnell wieder aufgeholt. Und es sieht auch so aus, als wenn auch Rheinmetall das wieder aufholen kann. Ja, was die Aktie insgesamt angeht, ich sage es ganz offen, ich würde selbst keine Rüstungsaktien kaufen. Ich bin da irgendwie raus aus dem Thema, mir gefällt das nicht. Auch wenn ihr natürlich gutes Geld verdient, sogar sehr gutes Geld. Wenn man sich mal die Bewertung anschaut von Rheinmetall, dann ist das immer noch sehr günstig. Das KGV fürs nächste Jahr liegt bei ungefähr 15, bei einem Gewinnwachstum von fast 40%. Das ist nicht teuer, das ist so ein bisschen auch vom Kursverlauf, erinnere mich das ein bisschen an Nvidia. Man hat ein Geschäft, was wirklich gerade boomt. Auch wenn es jetzt nicht gerade so das positivste Geschäft der Welt ist. Aber es läuft und es wird auch sicherlich noch ein, zwei, drei, vielleicht sogar mehrere Jahre durchlaufen. Rheinmetall hat einen sehr guten Markt, eine Marktstellung. Insoweit, wer die Aktie hat, es gibt jetzt keinen Grund. Trotz dieses Anstiegs, man muss sich überlegen, die Rheinmetall stand Anfang 2022, also vor etwas mehr als 2 Jahren, doch bei 80 Euro. Und jetzt sind wir bei 500. Das ist schon... Ich glaube, es gibt wenig Aktien, die besser gelaufen sind.
Ja, stimmt, das müsst ihr mal nachschauen.
Aber man könnte jetzt fast sagen, leider, aber...
Ja, die Gründe, die Auslöser dafür waren natürlich nicht erfreulich.
Ja.
Kommen wir vielleicht auf ein Thema, obwohl, weiß ich jetzt auch nicht, dass dir mehr am Herzen liegt.
Nein.
Cannabis, natürlich,
ich habe gestern Zeit vorgelegt. Da bin ich raus. Ich habe einen Joint mal geraucht mit 20 und... dann
auch jetzt nicht, wo man es dürfte, wieder?
Nein, auch jetzt habe ich da keine Ambitionen, ehrlich gesagt.
Aber auch in Sachen investieren auch keine Ambitionen, oder doch?
Nein, auch das nicht. Es gab ja diesen großen Hype bei Cannabis, ich glaube 2018, 2019 war das. Da habe ich damals, ich kann mich noch erinnern, ich habe ja so ein bisschen verpasst. Und dann habe ich aber gedacht, irgendwie ist das doch ganz interessant, weil es ist natürlich ein Riesenpotenzial. Dann war ich auch ein bisschen mit dabei, aber dann war das Ende dieses Hypes auch erreicht, die Aktien sind kollabiert. Und dann gab es eine Zahl, die ich mal gelesen habe und die ist immer noch in meinem Kopf. Und zwar, dass das medizinische Cannabis das Doppelte kostet wie von dem Cannabis, das man auf der Straße kaufen kann. Und da war für mich klar, das wird nie funktionieren. Ich würde nie den doppelten Preis zahlen, nur damit ich es offiziell kaufen kann. Wenn es jetzt ein bisschen teurer wäre, okay, aber dieser Unterschied ist zu groß. Und das hat sich jetzt auch gezeigt in den letzten Jahren, dass alle Cannabis-Firmen Riesenprobleme haben zu wachsen. Auch Tilray hat jetzt Zahlen vorgelegt, auch wieder so gut wie kein Wachstum. Was Tilray jetzt gemacht hat in den letzten Jahren, ist zugekauft. Man hat eine Wellness-Sparte gekauft, man hat letztes Jahr die Craft-Beer-Sparte von Anheuser-Busch gekauft, um irgendwie auf Wachstum zu kommen. Wenn man schon organisch nicht wachsen kann, dass man sich wenigstens zugekauftes Wachstum holt, das ist natürlich ziemlich sinnlos eigentlich, weil wenn ich Cannabis mache und einen so großen Markt offensichtlich habe, dann kann ich da auch bleiben, dann muss ich nicht auch noch Bier machen oder irgendwas anderes. Wer weiß, vielleicht gibt es demnächst noch Schokolade dazu oder keine Ahnung. Auf jeden Fall die Zahlen grottenschlecht. Weniger Umsatz als erwartet, mehr Verlust als erwartet. Organisches Wachstum praktisch bei null. Und dafür ist die Aktie mit 1,5 Milliarden Dollar Börsenwert immer noch viel zu teuer. Was man natürlich sieht, ist immer wieder diese Schwankungen. Und das ist so ein bisschen der Erinnerungseffekt der Anleger, dass man einfach denkt, hey, die war mal bei, ich glaube, jetzt mehreren 100 Dollar. Und wenn die jetzt anspringt, oftmals ist es ja auch so, die macht dann mal 30-40%. Darum Zockeraktie par excellence, aber mehr auch nicht.
Und die Euphorie scheint auch wieder verflogen, weil es hat andere Werte auch mit runtergezogen, Aurora und Co.
Also ich würde jetzt auch gar nicht sagen, ich bin jetzt also nicht so tief in der Branche, dass ich sagen kann, Canopy ist jetzt besser als Tilray oder keine Ahnung. Fakt ist, der ganze Markt hat Riesenprobleme. Und auch, dass jetzt Cannabis in Deutschland legal geworden ist, da wird Tilray sicherlich auch ein bisschen was machen, aber das wird im Gesamtumsatz sich nicht großartig niederschlagen.
Dann kommen wir aufs Thema KI zu sprechen. Nvidia, Google hat jetzt ja neue oder die neueste Generation von ihren Inhouse-Prozessoren, Chips vorgestellt. Wie gefährdet ist denn die Vormachtstellung von Nvidia? Weil immer mehr Konkurrenten...
Ich will jetzt nicht sagen gar nicht, aber so gut wie gar nicht. Also auch Intel, kommen wir gleich noch zu, hat ja auch einen neuen KI-Chip vorgestellt. Natürlich machen die das, müssen sie auch. Ich meine, ich kann als Chiphersteller nicht sagen, hey, KI ist mir vollkommen egal, Nvidia, macht ihr das mal. Die wollen alle in den Markt rein. Es ist der größte Chipmarkt der Welt, vor allem auch der profitabelste. Aber natürlich hat Nvidia so einen großen Vorsprung und alle anderen stellen jetzt Chips vor, die Nvidia entweder schon hat und jetzt hat ja Nvidia auch die neueste Generation vorgestellt und die sind natürlich wieder um Lichtjahre voraus vor der Konkurrenz. Und das ist schon ein ganz schöner Burggraben, den man da hat, nämlich ein zeitlicher Burggraben. Und den kann man eigentlich so gut wie gar nicht aufholen. Insoweit, klar, Nvidia konsolidiert endlich mal, muss man sagen. Das wurde auch mal Zeit. Aber das liegt jetzt nicht daran, dass irgendwie Sorge ist, dass die Konkurrenz Nvidia Marktanteile abnimmt. Klar, man hat im Moment rund 80% Marktanteil im KI-Chip-Markt. Das geht vielleicht mal runter in Richtung 70. Aber ich glaube, viel, viel mehr ist da nicht drin für die Mitbewerber. Höchstens dann, wenn die Nachfrage so groß ist, dass Nvidia gar keinen Chip mehr liefern kann, dass dann die anderen Kunden zur Not auf Intel oder Google oder wen auch immer ausweichen.
Dann schauen wir auf Intel. Also du glaubst nicht, dass da jetzt ganz viel Fantasie durch die neuen Chips gibt?
Intel hat ja eine Historie. Man kann sagen, man hat alle großen Trends verschlafen seit dem PC. Das ist ja auch schon ein paar Jahre her, in den 80ern und 90ern. Man hat damals den Mobilfunktrend verschlafen, den hat dann sich ARM geholt, die jetzt allerdings auch im KI relativ ganz gut dabei sind. Und Intel, klar, man hat jetzt auch einen neuen Chip vorgestellt gestern, der ist auch 40% oder 50% besser als der alte von Nvidia. Aber Nvidia, wie gesagt, hat einen neuen Chip, der ist dann wieder um den Faktor 3 oder 4 besser. Also da wird es Intel schwer haben, in diesen Markt reinzukommen, vor allen Dingen in der Größenordnung, die es Intel bräuchte. Es ist ja nun kein kleiner Chip-Newcomer, sondern einer oder der größte Chip-Konzern der Welt. Insoweit muss man da natürlich auch in einem richtigen Volumen in den Markt kommen. Und das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Und man sieht es, dieser zwischenzeitliche KI-Hype, den auch Intel erfasst hat, ja, der hat sich jetzt so ein bisschen in Wohlgefallen aufgelöst. Also wenn man KI-Chips machen möchte, dann würde ich da schon bei der Nummer 1 bleiben. Und das ist sicherlich nicht Intel.
Okay. Tesla, sprechen wir darüber. Elon Musk hat ein Robotaxi-Event für den August angekündigt. Hat ja, genau, damit überrascht, sage ich jetzt mal. Wird es das Next Big Thing von Tesla, wie schätzt du es an?
Relativ sicher, ja. Ich war auch immer skeptisch bei dieser ganzen Robotaxi-Geschichte, weil ich auch selbst das autonome Fahren kaum nutze, weil es in Deutschland auch gar nicht nutzbar ist, weil man dauernd das Lenkrad wieder anfassen muss. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also Robotaxi-Event 8.8. ist der Termin und viele bemängeln jetzt, das hat Elon Musk aus der Not heraus gemacht, weil genau zu dem Zeitpunkt oder genau an dem Tag kam ja die Nachricht oder das Gerücht von Reuters gestreut, dass man das 25.000 Dollar Auto nicht bauen wird, sondern nur das Robotaxi. Das wird ein ähnliches Auto sein, aber eben tatsächlich nur für den Robotaxi-Gebrauch. Und das hat Elon Musk gesagt, Reuters lügt, ohne zu sagen, wo man jetzt genau lügt. Und dann hat er nachgeschoben, wir bringen am 8.8. oder wir stellen das Robotaxi vor. Ich glaube schon, dass Tesla mit dem Robotaxi sehr weit ist und dass man das auch dieses Jahr präsentieren wollte ohnehin. Vielleicht war es geplant ein bisschen später, man hat es einfach jetzt ein bisschen vorgezogen. Man darf gespannt sein, wie das Ding aussieht, was es alles kann. Fakt ist, dass Tesla beim FSD, also beim Full Self-Driving, also beim autonomen Fahren, große Fortschritte gemacht hat in den letzten Monaten mit der neuen Version. Dann hat man hier, man sieht es schön, auch von den Daten her, jetzt das erste Mal eine Milliarde Kilometer an Daten gesammelt mit dem FSD. Das ist natürlich ein riesiger Vorteil, den man hat gegenüber der Konkurrenz, die ja auf ein paar Millionen Kilometer zurückgreifen kann, bestenfalls. Und ja, man sieht, dieses Wachstum wird immer exponentieller. Klar, immer mehr Autos sind auf der Straße, sammeln die Daten ein. Dann wird Tesla dieses Jahr 10 Milliarden Dollar investieren in Chips, in Software, um eben diese Daten dann auch umzumünzen mit der nötigen KI-Power vor allen Dingen, um tatsächlich das FSD so weit zu bringen, dass es tatsächlich Level 3 oder Level 4 erreicht, also voll autonom ist und dann auch die Robotaxis fahren kann. Und das ist jetzt eben die große Wette. Tesla, das Autogeschäft, das sehen wir auch gleich noch, läuft ja eher bescheiden. Also sehen wir hier, wir haben im ersten Quartal erstmals seit 2020 einen Umsatzrückgang zum Vorquartal gehabt, was nicht schön ist, aber was eigentlich auch fast zu erwarten war, weil man eben, wie gesagt, keine neuen Modelle hat. Das wird dieses Jahr auch nicht viel besser werden. Also da wird kein großes Wachstum zu erwarten sein. Aber die große Wette ist das Robotaxi. Und es gibt Schätzungen, also Katie Wood von ARK Invest schätzt, dass 2027 das Robotaxi-Geschäft 130 Milliarden Dollar an operativen Gewinn macht. Das wäre mehr, als Tesla jetzt Umsatz macht im gesamten Jahr. Also da sieht man schon, was für Möglichkeiten sind. Gut, Katie Wood ist dafür bekannt, dass sie gerade bei Tesla auch gerne mal ja, sehr hoch ins Regal greift. Auch beim Kursziel 2000 Dollar bis 27, das wär stark. Das wäre ja, mehr als eine Verzehnfachung. Aber dennoch, auch andere sagen, das hat wirklich Milliarden, wenn nicht sogar Billionen Potenzial. FSD, im Moment verlangt Tesla 12.000 Dollar pro Jahr, einmalig oder 200 Dollar pro Monat für FSD. Und Tesla kann das Ganze ja auch lizenzieren, wird man sicherlich auch. Also das wird das große Ding werden. Und ich glaube auch, man sieht es ja, die Aktie hat trotz dieser schlechten Zahlen, es gab einen kurzen Einbruch, hat sich schnell wieder erholt. Wenn diese KI und FSD-Fantasie mehr in die Aktie reinkommt, es gibt ja auch Analysten, die das gar nicht bewerten, dann glaube ich, könnte hier noch einiges auch bei der Aktie passieren. Nochmal Zitat Katie Wood, es ist jetzt Katie Wood kein Zeitpunkt bei Tesla in die Berge zu rennen, sondern sich eher mal die Aktie anzuschauen. Cool. Die selbst hat, glaube ich, auch nochmal nachgekauft.
Das macht sie auch regelmäßig.
Ja, verkauft aber auch manchmal.
Stimmt, ja. Stimmt. Wir werden es weiter verfolgen. Das Event, gut, dauert noch ein bisschen, aber was es dann für Neuigkeiten gibt. Unterdessen schauen wir uns die Konkurrenz an, BYD. Wir haben noch nicht über die Verkaufszahlen im März gesprochen.
Wie lief's? Genau, das sollten wir machen. Unbedingt, ja, das machen wir jetzt.
Wir können es auch anschauen.
Ja, wir haben jetzt ziemlich schlechte Zahlen gehabt im Januar, Februar und im März hat es dann alles rausgehauen. Ich muss mal einen Schritt zurücktreten. Ja, da sieht man es. Ja, wie gesagt, Januar, Februar waren extrem schlechte Zahlen. Der Januar, ich weiß gar nicht so genau, warum. Februar war dann das Problem, dass da auch noch das Neujahrsfest war, wo eine Woche alles zu hat. Und im März gab es tatsächlich die zweitbesten Zahlen nach diesem Ausnahmemonat Dezember. Und über 300.000 verkaufte Fahrzeuge und BYD verkauft ja nur noch rein elektrische Autos oder Plug-in-Hybride, also nur noch Autos mit Batterie. Tolle Zahlen. Ja, die Reaktionen an der Börse sehen wir auch. Also die Zahlen kamen irgendwie hier. Man sieht also null Reaktion. Jetzt die letzten Tage ging es ein bisschen nach oben. Vielleicht auch so ein bisschen ja, als verspätete Reaktion, was so ein bisschen die Zahlen in den Hintergrund gedrängt hat, dass BYD nochmal die Preise gesenkt hat für einige Modelle. Aber ich habe es ja schon mehrfach gesagt, BYD kann sich das leisten. BYD und CATL haben angekündigt, in diesem Jahr die Batteriekosten um 50% zu senken. Und das eröffnet natürlich nochmal erheblichen Spielraum, auch die Preise für die Autos zu senken, weil die Batterie 30-40% des ganzen Autos ausmacht. Und BYD ist in der Lage, diese Kostenvorteile weiterzugeben, weil man eben die Batterien selber produziert. Und das kann eben fast nur BYD, das können NIO nicht, das kann Xiaopeng nicht, weil die müssen nämlich für die Batterien, weil sie die extern einkaufen, viel mehr Geld ausgeben. Und das ist der große Vorteil, den man hat. Und man hat in China Marktanteile gewonnen, man hat beim Export nochmal neue Rekorde aufgestellt. Das sind die verkauften Autos außerhalb von China, da sind wir jetzt bei fast 40.000. im Monat, also schon bei ungefähr 12% vom gesamten Absatz. Und es gibt jetzt auch Studien, dass in diesem Jahr wahrscheinlich schon jedes vierte Elektroauto in Europa ein chinesisches sein wird. Und da kann man davon ausgehen, dass die meisten von BYD kommen werden. Also alles steht auf Wachstum. Man ist in der Lage, die Preissenkung durchzuführen und immer noch gutes Geld damit zu verdienen. Und ja, ich wiederhole mich ungern, aber es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Aktie auch dieses ganze positive Szenario umsetzt. Man ist ja gerade dabei, zumindest so ein bisschen, könnte man so einen schönen Boden bilden. Also es fehlt nicht mehr viel. Und dann, endlich habe ich auch mal ein bisschen was gemalt.
Ja, schön. Eine Untertaste, wenn man falsch. Okay, gut. Das ist doch ein Kursziel.
Also ein Kursziel, ah ja. Das Kursziel im Meinungsreport auf 12 Monate kann ich verraten.
Okay. 50 Euro.
Ja.
Okay, gut. Das soll man im Kopf behalten.
So ein schöner Kreis.
Perfekt. Ja. Jetzt sprechen wir über einen Wert, über den wir lange nicht mehr gesprochen haben. Fryer Battery. Ging ja, gut, wir konnten drüber reden, aber der Handel ging zwischenzeitlich ja auch nicht.
Geht immer noch nicht. Also zumindest in Deutschland nicht. Also man kann über, ich glaube, über Société Générale, die haben so eine Plattform, über die kann man in Euro handeln, aber ich weiß nicht, woran es liegt. Es gibt bei den normalen Börsenplätzen immer noch keinen Handel. Nach diesem Wechsel von Luxemburg in die USA, Firmensitz gewechselt, ist der Handel nicht mehr in Gang gekommen. In den USA kann man die Aktie problemlos handeln, da gab es nicht eine Sekunde Stopp. Insoweit, man kann sie handeln und es macht auch wieder mal Sinn, sich das mal genauer anzuschauen. Denn man sieht es ja, man sieht es doch, man kann es schon erkennen, dass man jetzt hier, so die 2 Dollar war eine wichtige Marke, da ist man jetzt drüber. Das könnte so ein Boden sein, denn wie gesagt, nochmal ganz kurz die Story, Fryer Battery 1, ja, für mich der interessanteste Batterieunternehmen, ein Newcomer in der Branche. Man kam dann allerdings in Schwierigkeiten beim Bau der Gigafactory in Norwegen. Nicht, dass das Geld ausgegangen ist, aber man hat auf Förderungen gewartet oder sich die erhofft, die noch nicht gekommen sind, die eventuell kommen können. Es gibt Gespräche mit diversen Geldgebern und es gab jetzt keine News die letzten Tage, obwohl die Aktie sehr stark gestiegen ist. Aber sicherlich, der Markt weiß ja in der Regel schon immer etwas, was der normale Anleger oder auch der Profi-Anleger nicht unbedingt weiß. Das kommt dann immer erst später. Es könnte sein, dass man vielleicht da eine Lösung hat, dass man aus welchen Töpfen auch immer Gelder bekommt, dass sich dieser Bau fortsetzen kann. Operativ macht man ja weiter, man baut weiterhin die Automatisierung für die Batteriefertigung. Da ist man auch sehr gut vorangekommen. Also sicherlich hochspekulativ, weil die Aktie schon immer ist, jetzt natürlich umso mehr, aber das sieht wirklich gut aus. Und auch hier habe ich in meinem Report nochmal eine Spekulation mit einem Hebelprodukt, denn die kann man tatsächlich auf Fryer Battery noch kaufen, auch in Deutschland. Also wer Interesse hat, einfach mal reinschauen.
Genau. Kann dieses 3-Monats-Abo, ich erinnere nochmal, gerade im Moment rabattiert bekommen. Genau,
für fast gar nichts.
Für fast gar nichts.
Nein, 30% günstiger fast.
Jetzt, apropos Batterie, sprechen wir mal wieder über Warta. Genau.
Ich habe lange überlegt, ob ich die Aktie nochmal in die Sendung nehme überhaupt, aber ich habe mir gedacht, das machen wir jetzt einfach mal.
Warum? Weil der Hacker-Angriff, der war ja schon im Februar, haben wir, glaube ich, gar nicht drüber gesprochen. Dann wurde alles verschoben.
Genau. Zeitvorlage etc. Also, ich weiß gar nicht, wie viel schlechte Meldungen man eigentlich so rausbringen kann, aber Warta ist da so ein bisschen, also sehr weit vorne in diesem Ranking. Und das ist schon verheerend. Also dieser Hacker-Angriff, da hat man ja, glaube ich, einige Wochen nicht produzieren können. Dann hat man die Produktion wieder ins Laufen gebracht. Und dann, aufgrund dieses Hacker-Angriffs, zu sagen, wir können unsere Zahlen im März nicht vorlegen, sondern das wird irgendwann passieren und dann auch noch die Hauptversammlung, die erst Ende Mai ist, abzusagen, da weiß ich nicht. Also irgendwas läuft da ganz schief bei Warta. Hackerangriff kann ja mal passieren, aber eigentlich auch wiederum nicht. Es gibt ja auch gewisse Schutzprogramme, die man durchaus mal installieren kann. Das macht jeder mit seinem heimischen PC, das sollte Warta auch hinbekommen. Mit dem Rücken zur Wand steht man schon lange, hochverschuldet, abhängig von Banken. Und natürlich sind solche Sachen wie jetzt Hackerangriff, verspätete Zahlen, ist nicht gerade förderlich, Vertrauen wiederherzustellen. Weder bei den Banken, schon gar nicht bei den Anlegern. Mich würde es nicht überraschen, wenn der Kurs von hier aus sich eher noch vergünstigen würde. Also eine große Erholung, die Chance sehe ich da eher nicht. Und es geht ja auch darum, man ist jetzt auch dabei, Apple wieder als Kunden zurückzuholen. Mhm. Und eine Firma wie Apple wird sich auch sagen, was ist denn da los? Und insoweit, ja. Schade, aus einer ehemals sehr aussichtsreichen Story ist nichts geworden. Also ganz anders, Fryer Battery, die sind dabei, die Kurve zu kriegen. Während ich das bei Avata beim besten Willen nicht sehe. Und ich kann mich nicht erinnern, dass man das Thema Batterien für Elektroautos bei Avata in den letzten eineinhalb oder zwei Jahren nochmal in den Mund genommen hat. Ist vielleicht auch besser so, das hätte man sich überhaupt sparen können. Denn ich weiß nicht, was da alles schiefgelaufen ist. Viele Sachen weiß man, aber vieles weiß man auch nicht. Wahrscheinlich ist das noch viel unangenehmer, als man sich vorstellen kann.
Vielleicht gibt es mal irgendwann einen Investigativ-Podcast dazu, dann wenn wir da reinhören.
Und ich kaufe jetzt tatsächlich im Supermarkt auch nur noch Duracell für die Spielzeuge meiner Kinder.
Dann kannst du nur noch weiter abziehen. Okay, danke dir für deine Einschätzung heute, Alfred. Danke euch und gerne beim nächsten Mal wieder reinschauen. Bis dann.